Könnt ihr euch vielleicht erinnern, wir haben ja gestern schon, zumindest andeutungsweise, wir werden es dann morgen noch intensiver machen, wir haben ja gestern schon auch über die Anfechtungen dieser Gemeinde gesprochen. Und all das, was der Paulus jetzt da schreibt in dem Brief, dient dazu, oder beziehungsweise entspringt den Überlegungen, wie er dieser Gemeinde helfen kann. In ihren Anfechtungen. Wie kann ich diese liebenswerte Gemeinschaft schützen? Wie kann ich sie immunisieren gegen den Virus, der da umgegangen ist zu der Zeit? Wie kann ich ihr, versteht's mir richtig, wie kann ich ihr Niveau halten? Ihr Dranbleiben an Christus garantieren? Wie kann ich in dieser Umgebung, wo scheinbar alles gleich wichtig ist, diese vielen Wahrheiten, Wirklichkeiten nebeneinander, die alle Geltung haben und irgendwie in die Gemeinde reindrängen, wie kann ich da einen klaren Kopf behalten? Was setzt man denn dagegen, gegen all diese Anfechtungen, die die Welt so parat hat? Was setzt man denn dagegen? Und die Antwort des Paulus sind eben jetzt diese Verse, die ich schon vor der Pause noch gelesen habe, in die wir uns jetzt noch mehr vertiefen wollen. Die Antwort ist, ich muss mich an der Größe und an der Herrlichkeit Christi orientieren. Ich muss meinen Blick weg von der Größe der Probleme hin zu der Größe Christi wenden. Und so ist Jesus Christus in dem ersten Kapitel und dann auch in den folgenden, aber besonders im ersten Kapitel, ist der, mit dem Paulus den ganzen Horizont ausfüllen möchte, dieser Gemeinde. Er stellt Jesus Christus eindringlich und ganz groß vor die Augen der Gemeinde, so unter dem Motto, schaut mal genau hin, habt ihr verstanden, was ihr wirklich habt? In Christus. Und meiner Meinung nach in keinem anderen Brief beschreibt der Christus so in seiner totalen, vollkommenen, umfassenden Einmaligkeit wie in diesem Brief, in dem er die Szene total beherrscht. Er ist die Figur im Brennpunkt und es ist so, wie wenn der Paulus über alles, was er schon geschrieben hat und noch schreiben wird, so ein Brennglas, so ein Vergrößerungsglas drüber legt und sagt, da müsst ihr hinschauen. Da ist es, was so wichtig ist, damit ihr nicht in diesem Sammelsurium an Wahrheiten, an Weisheiten, an dieser Gleichmacherei, dass alles gleichgültig ist und damit gleichgültig wird, dass ihr euch da nicht verheddert und verhangelt. Der Brief an die Kolosser ist so ein Brennglas auf Christus hin. Und damit sie Christus nichts hinzufügen, beschreibt er ihn über alle Maßen herrlich und wunderbar. Er ist alles in allem, sagt er. Und er möchte ihnen damit deutlich machen, das, was ich euch gestern schon gesagt habe, wenn du Jesus Christus was hinzufügst, machst du ihn nur ärmer. Alles, womit du ihn bereichern möchtest, macht ihn nur unvollständiger. Nein, bleib an dem, was das Wort dir über Christus sagt. Es ist großartig genug. Da braucht es nichts dazu gefügt zu haben. Und in der Gegenüberstellung, die wir jetzt dann in den nächsten zwei Kapiteln haben, und besonders auch in den Versen 13 bis 22, in der Gegenüberstellung von Christus zu den Umständen, in denen sie leben, möchte er eben dieser Gefahr begegnen, in der die Gemeinde in Kolossee ist. Was lesen wir denn da in diesen Versen? Er beschreibt Jesus Christus, er beschreibt, wer er ist. In den Versen 15 bis 19, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen. Und er ist vor allem und er ist das Haupt. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Er beschreibt, wer Christus ist. Er beschreibt ihn als das Bild des unsichtbaren Gottes. als den Erstgeborenen. Er ist vor allem, er ist das Haupt des Leibes und er ist der Erstgeborene aus den Toten, der Anfang. Und in ihm wohnt die Fülle. Jesus ist Gott voll und ganz. Und dann beschreibt er, was er tat. Im Vers 20, Gott versöhnte durch Christus alles. Alles, was auf der Erde ist, alles, was im Himmel ist. Jesus Christus hat uns versöhnt durch seinen Tod. Und dann beschreibt er, woraus er uns versöhnt hat, wenn du so willst. Ja? Woraus er uns versöhnt hat. Auch euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er nun versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Das heißt, wir waren einst Gott entfremdet. Denkt an die Finsternis, wir waren Feinde. Wir waren in diesen bösen Werken gefallen, gefangen. Und wir sollen sein sollen. Das muss ich nochmal ändern. Nein, es steht eh Sinn da. Wer wir als Gläubige sind, das sein sollen, vergesst es gleich mal. Wir sind als Gläubige heilig, tadellos und unsträflich. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil es Jesus Christus in uns geschaffen hat. Und im Vers 23 heißt es dann, wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündet wurde, dessen Diener ich Paulus geworden bin, wenn ihr in diesem Glauben bleibt, dann seid ihr auch versöhnt und heilig und untadelig. Glauben fest gegründet, nicht vom Evangelium abbringen. Ihr habt es gehört, es wird allen gepredigt und ich, Paulus, bin ein Diener des Evangeliums. Da sind wir noch nicht. Und diesen Bogen spannt Paulus, weil er ihnen begreiflich machen will, was sie in Christus wirklich haben. Und wenn man jetzt diesen Text auslegt, dann ist eines sehr gefährlich, dass man sich in Superlativen verliert. Und dass man das, was da steht, nur irgendwie noch schöner und noch herrlicher darstellen will. Und es ist deshalb so gefährlich, weil, ich habe es an anderer Stelle schon erwähnt, weil wir in vielen Dingen auch so abgestumpft sind. Es ist ja alles bald schnell einmal geil und toll und die Amerikaner haben einen ganz tollen Ausdruck, die sagen, es ist alles awesome, es ist alles ein Wahnsinn. Und in so ein Denkschema rein müssen aber auch diese Worte dringen, müssen diese Worte Frucht bringen. Muss Jesus Christus wirklich so groß im Leben werden, so groß im Herzen werden, wie er wirklich ist? Und wie gesagt, es geht um Jesus, nur um ihn. Und ich möchte jetzt so ein christologisches Vokabelheft mit euch durchgehen, angelehnt an den Text, den wir vor uns haben. Das Erste, was mir ganz wichtig ist, dass ihr mitnehmt, ist, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So sagt es der Paulus hier im Vers 15. Es ist ja die Not aller Religion, dass Gott, von dem sie redet, immer unsichtbar und unerkennbar ist. Selbst die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Und der hier erscheint, will uns Paulus sagen, der, um den es hier geht, der hilft euch, aus dieser Bredouille heraus. Ihr wollt, jeder Mensch sagt, ich würde gerne mal Gott sehen, ich würde gerne mal ihm gegenüber sitzen, ich würde das gerne mal haben. Und Paulus sagt, in Christus ist es möglich. Der da erscheint, der bildet Gott ab. Gott hat ein Gesicht bekommen. Das griechische Wort, das hier verwendet wird im Vers 15, ist Ikon. Es ist ein Abbild Gottes. In Christus ist Gott kein Unbekannter mehr. In Christus ist Gott nicht jemand, von dem man nicht mehr weiß, wer er ist, wie er ist. Das ist jetzt alles vorbei. Vorbei die Zeit, wo man Gott die Züge aufmalen konnte, die das eigene Herz über ihn ausgebrütet hat. Vorbei, dass du dir deinen eigenen Gott schnitzen musst. Komm ja nicht nur in Afrika unter die Leute, sondern auch nach Indien. Und ich bin jedes Mal baff erstaunt, was der Mensch auf sich allein gestellt für Vorstellungen über Gott entwickelt. Wenn du dich mit dem Hinduismus ein bisschen näher auseinandersetzt, dann merkst du, dass dieser Hinduismus ungefähr 2 Millionen Götter hat. Ja? Da ist jedes kleine Würstel ist irgendwie ein Gott. Gell? Und es kommen auch ständig irgendwelche dazu, weil die Menschen, die Fantasie ist grenzenlos und sie schnitzen sich ihre eigenen Gottheiten. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man, dass es eigentlich nur blöd, peinlich und sinnlos ist. Was da über Götter verzapft wird. Und nicht nur die Inder sind so blöd, peinlich und sinnlos, sondern wir auch, weil wir lassen uns in weiten Teilen unserer Gesellschaft den Hinduismus als etwas Gutes zu verkaufen, was Gutes verkaufen. Und das ist er nicht. Für den gläubigen Hindu ist alles, was mit Götter und wiedergeboren werden und ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein millionstes Leben leben müssen, das ist ein Fluch. Das ist kein Weg der Errettung. Wiedergeboren werden ist im Hinduismus ein Fluch. Alles im Hinduismus zielt darauf ab, aus dem Rad der Wiedergeburt auszubrechen. Das nennt der Hinduismus dann Erleuchtung. Und in Europa wird der Hinduismus verkauft als eine Möglichkeit, das Leben ein zweites Mal zu leben. Für einen Hindu ist das ein Fluch. Weil da kommt leider dieser große Widerhaken dazu, dass man im Leben immer mehr böses Karma als gutes Karma ansammelt. Und dann ist die Wiedergeburt nicht eine Aufwärtsspirale, sondern eine Abwärtsspirale. Und dann gibt es den Irrsinn einer Sekte im Hinduismus, die dann nur mehr mit Gesichtsmasken herumlaufen, weil sie könnten ja ein Insekt einatmen und das könnte die Großmutter sein. Bitte? Die Jains sind das, ja genau. Ja. Vielleicht hast du so, sie schreiben sich Jain, aber es ist, ja, sind die Jains. Nebenbei moralisch hochstehend, also die leben teilweise ihr Leben, da können sie so manche Christen verstecken. Aber merkt sie, was für Irrsinn da dahinter ist, wenn der Mensch anfängt, über Gott nachzudenken. Und in Christus, in dem Paulus hier sagt, er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes, in dem er sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, sagt er, mit dem ist jetzt Schluss. Mit dem ganzen Wahnsinn ist jetzt Schluss. Gott ist nicht mehr das Produkt menschlicher Fantasie. Gott tritt uns gegenüber und sagt, so bin ich in Christus. Und er ist ein Ikon, das bedeutet auch, er ist ein Repräsentant. Jesus repräsentiert Gott, vertritt Gott in dieser Welt. Er spricht mit Vollmacht im Namen Gottes. Und was er sagt, gilt im Himmel. Und was er hier bindet, das ist auch bei Gott gebunden. Was er hier löst, ist auch bei Gott gelöst. Er ist ein vollkommener, vollwertiger Repräsentant. Und das ist er. Und nur er. Und er allein. Es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Keiner steht neben ihm, keiner steht über ihm. Denn, und dann fährt der Paulus fort, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und das bezieht sich jetzt weniger auf das Geborenwerden als Akt, als Zeitpunkt, sondern darauf, dass Jesus Gott von Art ist. Er teilt das Wesen Gottes. Gott und er, das ist gleich. Sie sind eins. Er hat keinen zeitlichen Nachrang. Erstgeborener vor aller Schöpfung bedeutet nämlich, Jesus Christus ist genau so ewig wie Gott. Und ewig hat keine Zeitdimension. Das ist ganz was Wichtiges. Ewigkeit ist nicht eine nicht enden wollende Zeitspanne, sondern Ewigkeit, so wie sie uns die Bibel vorstellt, ist da, wo Gott wohnt. Und da, wo Gott wohnt, gibt es keinen Tag und keine Nacht mehr, gibt es keine Zeit mehr. Da hört die Zeit auf zu existieren. Und das, was uns hier gesagt wird, er ist der Anfang vor der Schöpfung, bedeutet, er ist Teil dieser Ewigkeit. Christus ist der ewige Gott. So, was ich jetzt sage, das ist ganz wichtig. Das hat keinen Anspruch auf Absolutismus. Das ist nicht die allein seligmachende Wahrheit. Aber das ist mein Umgang mit dem Begriff Ewigkeit, ja? So weit bin ich bis jetzt in meinem Leben gekommen. Okay? Wobei wir uns trotzdem darauf einigen müssen, dass Ewigkeit etwas ist ohne eine Zeitdimension. Es ist keine lange Zeit. Es ist was anderes, Ewigkeit. Ich lehne mich ein bisschen an den Begriff, was sagt Gott über sich selber? Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist überall zugleich. Gott ist im Anfang und Gott ist im Ende, aber zugleich, für uns gesehen zugleich, weil er ewig ist. Für ihn ist Anfang und Ende nicht unterbrochen durch Zeit, sondern das Anfang und Ende ist immer da. Wenn ich jetzt sterbe, ja, dann bin ich automatisch mit allen von euch vereint, die ihr auch in Christus sterbt. Wenn ich sterbe, meine Frau stirbt 10 Jahre später, meine Kinder 50 Jahre später und die Enkelkinder 100 Jahre später und die Urenkeln 150 Jahre später. In dem Moment, wo ich nach dem Tod bei Christus bin, sind alle da, weil es keine Zeit mehr gibt. Die Entrückung ist schon geschehen. Die letzten Tage sind schon geschehen. 1000 Jahre sind schon geschehen, weil ich in der Ewigkeit bin. Und in der Ewigkeit ist alles da, Anfang und Ende. Versteht's? Wenn ich über Gottes Ewigkeit nachdenken will, und ich habe mir das selber bewusst, da gibt es jetzt noch viel zu sagen, das tue ich jetzt nicht, ich habe mir bewusst selber versucht, weit nur über meine Grenzen des Vorstellbaren rauszugehen. Aber wenn ich Ewigkeit göttlich denke, dann muss es so sein. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der, der alles weiß. Er ist der, an dem nichts vorbeigeht. Er ist der Ewige. Und er ist der, der den Anfang und das Ende und alles, was dazwischen ist, in der Hand hält. Und immer den absoluten Überblick hat. Daher, wenn ich Teil dieser Ewigkeit bin, dann ist alles beisammen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir nicht einmal mehr Sorgen, dass meine Frau so lange traurig ist, traurig sein muss, wenn ich früher stirb. In dem Moment, wo ich gestorben bin, schaue ich ihr nicht von oben zu, wie sie traurig ist, sondern sie sitzt schon wieder neben mir. Es ist Ewigkeit. So, und jetzt, danke für diese Frage. Das ist auch was ganz was Wichtiges. Ich bin überzeugt, und da sehen wir, da muss man sich ein bisschen in die Offenbarung reinwagen und mal hinschauen, wie, es gibt ja nur wenig Hinweise, aber wie die Bibel uns dieses bei Gott sein dann in der Ewigkeit beschreibt. Und da, ganz verkürzt jetzt gesagt, da sehe ich sehr wohl, dass es da eine Dynamik gibt, dass da was passiert, dass da auch Entwicklung möglich ist, dass wir bei Gott, wir haben einen dynamischen Gott. Ich glaube nicht, dass wir dann im statischen Zustand in der Ewigkeit verharren. So kann ich mir Gott nicht vorstellen. Wie es genau ist, ich sage das ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eines, es wird keine Traurigkeit mehr sein, es werden keine Tränen mehr sein, es wird kein Schmerz mehr sein, wir werden bei Gott sein und es wird wunderschön. Das weiß ich. Aber wie und was, bitte frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber so die leisen Hinweise sind, es wird ein dynamisches bei Gott sein und mit ihm wirken sein. Wo hole ich das her? Diese ganzen Bilder, wo die Gemeinde vor dem Thron Gottes sich versammelt, wo sie ihm Loblieder singt. Ja? Das ist ja nicht was Statisches, sondern da passiert ja Beziehung, da passiert ja Interaktion. Wir haben ja in der Klausur über die Tugenden gesprochen, die Sprache des Himmels einüben. Wir werden es wiederfinden, selbstverständlich. Das ist super. Ja, da denke ich jetzt drüber nach. Finde ich jetzt nicht aus dem Ärmel schüttelt ihr da keine Antwort. Die könnt ihr jetzt platt irgendwie beantworten. Aber das mag ich nicht. Ich denke ein bisschen drüber nach. Ich komme drauf zurück, okay? Aber versteht ihr mich richtig? Wir können, und das ist der Text, fordert uns heraus und er führt uns auch da hinein. Wir können nicht groß genug über Christus denken. Das geht nicht. Denk immer nur weiter. Und jetzt kommt der Überhammer. Dieser Christus, dieses Icon, dieses Ebenbild Gottes, das ist der mir entspricht. Das ist der, den ich dann auch abbilden soll. Das ist das Ziel, das Gott hat. Wir sollen gleichgestaltet werden, Christi. Da hinein sollen wir uns verwandeln. Das ist einmal nur so als Ausblick, wo wir dann auch noch landen werden. Jetzt sagt der Paulus weiter, alles ist in ihm und durch ihn geschaffen. Das heißt, Jesus Christus ist der Ursprung von allem. Das ganze Universum. Und das ist etwas, liebe Leute, das hat echt Wow-Effekt. Ich wollte ja, als ich noch ein kleiner Bub war und glaubt habe, ich bin grenzenlos, wollte ich ja mal Astrophysik studieren. Bin dann draufgekommen, dass ich zu blöd bin dafür. Aber das Hobby ist noch immer geblieben. Ich liebe es, diese ganzen Daten, die wir über das Universum jetzt schon langsam zusammengesammelt haben, mir das anzuschauen. Und wie gesagt, denkt an die vorige Einheit und alles auf Christus zu beziehen. Weil dieses Universum, das ist ein Wunder in sich. Denkt ein bisschen mit mir mit. Zu unserer Milchstraße, also unsere Galaxie, die Milchstraße, gehören über 100 Milliarden Sterne. Solche Krümel wie der, auf dem wir auch zu Hause sind, also die Erde, Planeten, sind da nicht mitgezählt. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Wenn du durch die ganze Lichtstraße hindurch bist, hast du ungefähr 1 Milliarde Milliarden Kilometer hinter dich gebracht, wenn du dich durch die ganze Milchstraße durch bist. 1 Milliarde Milliarden Kilometer. Wenn wir in jeder Stunde einen Stern in der Milchstraße besuchen, dann wären wir mit unserer Besuchstour erst in 1 Million von Jahren in unserer Milchstraße fertig. Also jede Stunde einen Stern brauchst du 1 Million Jahre, um alle besucht zu haben. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil in einem Haufen von Galaxien, also andere Galaxiensysteme, die gemeinsam einen Durchmesser von 100 Millionen Lichtjahren haben. Da gehört unsere Milchstraße dazu. Das ganze Universum wurde bis 1989 auf 100 Milliarden Hauptgalaxien geschätzt. Das heißt 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne. Weil jede Galaxie hat ja so viele Sterne, hat man bis 1989 in unserem Universum vermutet. 100 Milliarden mal 100 Milliarden. 2016 hat man das dann ein klein wenig korrigiert. Sie haben gesagt, na, wir haben uns ein bisschen verschätzt, das ist das Zehnfache. Es sind um 900 Milliarden mehr. Kleinigkeit. Wenn du für jede dieser Hauptgalaxien einen Namen erfinden solltest und dafür nur eine Sekunde Zeit hast, dann bist du in 3000 Jahren noch nicht fertig. Verstehst du, das ist ja nur ein bisschen Hilfestellung, weil ich kann mir persönlich unter einer Milliarde nichts vorstellen. Aber jetzt fangen wir an, jede Sekunde einen Namen zu entwickeln und dann das 3000 Jahre lang. Dann hast du alle Galaxien durch. Faszinierend. Faszinierend. Wenn du alle Sterne zählen wolltest und für jede Zahl ebenfalls nur eine Sekunde Zeit nimmst, also jetzt haben wir ja immer von Galaxien gesprochen, jetzt rede ich von den Sternen in den Galaxien. Wenn du jeden Stern zählen wolltest, für jede Zahl nur eine Sekunde Zeit nimmst, brauchst du zum Zählen 9 Millionen Jahre. Da sitzt du, Zeitl. Die Wissenschaftler, die da als Kollegenteam daran arbeiten, haben mir einen interessanten Satz gesagt. Also das Team, das sich mit diesen Dimensionen beschäftigt. Die haben gesagt, niemand kennt die Kraft. Niemand kann sich die Kraft auch nur vorstellen, die ausreichen würde, in der bisher angenommenen Zeit, seit der das Universum existieren soll, eine so große, unvorstellbare Ansammlung von Materie zustande zu bringen. Also wissenschaftlich sagen die, egal wie wir das überlegen, das geht sich nicht aus. Mit unserer Physik geht sich das nicht aus. Mit unserer Chemie geht sich das nicht aus. Mit unseren Energiesätzen, der Thermodynamik, geht sich das nicht aus. Da muss was geben. Und die Kraft, die dazu notwendig ist, die kann sich kein Mensch vorstellen, sagen sie. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel ist. So groß ist er, dass wir nicht einmal denken können, wie groß er wirklich ist. Das war das Universum. Wir müssten das dann natürlich auch über das Wunder unseres Gehirns reden. Ein Universum in sich. Wer mal ein bisschen rein geschnuppert hat in die Hirnforschung. Faszinierend. Und jetzt stellt euch vor, dieses faszinierende Kleinuniversum des Gehirns, das gar nicht so klein ist, wenn man in den Mikrokosmos reinsteigt. Das gibt 7,5 Milliarden Mal. Und kein einziges Hirn ist gleich. Lass dir das einmal in deinem Hirn zergehen, was das über die Herrlichkeit Gottes aussagt. Und wir haben noch nichts gesagt über die 300.000 Arten von Pflanzen, die es gibt, darunter zum Beispiel allein 10.000 Arten von Farnen. Wir haben noch nichts gesagt über 1 Million Arten von Tieren. 8.600 Vogelarten, 20.000 Arten von Fischen, 4.000 Säugetieren, 817.000 Arten von Gliederfüßern, also die Spinnen und so, die wir immer erschlagen, 36.000 Arten von Fliegen. Da haben wir noch gar nicht geredet drüber. Wir haben auch noch nicht geredet darüber, was bald passieren wird, ob man es glaubt oder nicht. Aber wir haben noch nicht über Schneeflocken geredet. Wir haben noch nicht darüber geredet, dass jede Schneeflocke, seitdem es die Erde gibt, die auf diese Erde gefallen ist, anders ausgeschaut hat wie die nächste. Es gibt keine identischen, es gibt nur Typen. Keine Schneeflocke gleich der anderen. Davon ist er alles. Es ist erzählt von ihm, es trägt seine Handschrift. Es ist nicht das Werk eines Bösen, es ist nicht der Moment, wo Gott sich vergessen hat und von Geistigen ins Materielle abgerutscht wäre. Nein, er ist es. Alles ist zu ihm geschaffen, sagt der Paulus. Jesus ist auch das Ziel von allem. Alles wird einmal bei seinen Füßen landen. Alles läuft auf ihn zu. alle Mächte, alle Gewalten, alle Throne, alle Herrschaften, das kommt von ihm und es geht zu ihm zurück. Anfang und Ende, Alpha und Omega. Es kommt zu ihm zurück, entweder weil es zu ihm gehört oder weil es von ihm gerichtet werden wird. Es besteht alles in ihm. Alles wird durch ihn erhalten. Und er, Jesus, sagt Paulus dann weiter, ist auch das Haupt der Gemeinde. Das heißt, Gemeinde gibt es nicht, weil Menschen sich einsam fühlen und jetzt zusammenrücken, sondern Gemeinde gibt es, weil Christus es begonnen hat. Er ist der Anfänger der Gemeinde. Er ist der Initiator. Alles kommt von ihm. Alles geht von ihm aus, also auch unsere Gemeinden. Er ist die Quelle. Er ist das Haupt, auch in dem Sinn, dass er ihr Oberhaupt ist. Und sagt, was für die Gemeinde Sache ist. Er sagt der Gemeinde zu, ein anderes Leben ist möglich, weil ihr ein Leben aus einer anderen Quelle habt. Ein Leben von einer anderen Machart, ein ewiges Leben. Und aus diesem ewigen Leben könnt ihr leben. Könnt ihr die Gemeinde bilden. Wisst ihr, was Gemeinde auf Griechisch heißt? Arche steht da. Arche. Wofür steht die Arche? Für Schiff, ja. Wofür steht die Arche? Für neue Schöpfung. Oder? Arche, kann man doch so sagen. Das Alte geht weg. Was Neues wird geschaffen. Jesus Christus sagt, und von diesem Neuen, von diesem neuen Leben mit Ewigkeitscharakter, da bin ich das Haupt. Es kommt alles von mir, es geht alles durch mich, es landet alles bei mir. Und er ist der Erstgeborene von den Toten, haben wir gelesen. Er ist der Erste, der den Tod wirklich und wahrhaftig überwunden hat. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Jesus ist die Fülle Gottes. Er war nicht nur ein Abriss, eine flüchtige Skizze, ein lebloses Abbild. Nein, alles, was Gott ausmacht, sein Wesen, sein Charakter, seine Art, vor allem seine Lebendigkeit, ist in Christus unter die Menschen getreten. Sichtbar geworden, nichts ist bei ihm ausgelassen, kein Zug Gottes unterschlagen. Nichts ist verschwiegen, vergessen, sondern die volle, die endgültige Offenbarung Gottes ist in Christus. Wenn du irgendetwas von Gott wissen willst, schau dir Christus an. Und die Fülle Gottes ist in Christus leibhaftig. Das steht dann im zweiten Kapitel im Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nicht scheinbar, nicht nur theoretisch, sondern zum Anfassen ist hier gemeint. Was sagt der Johannes? Das, was wir gesehen, gehört und berührt haben. In seinem Evangelium, so fängt er an. Davon erzählen wir. Wovon erzählt er? Von Jesus. Du kannst Jesus sehen, hören und ihn anfassen. Und das gilt bis heute. Wie? Hat der Fredi eine Sondergenehmigung, Christus anzufassen? Na, liebe Leute, das ist gemeint. Christus begegnet dir im Hier und Jetzt, in der Schwester, im Bruder. Da ist er anfassbar, heute noch. Das war seine Idee. So hat er sich das ausgedacht. Ist das nicht toll? Du, ganz persönlich, du darfst dem Nächsten, dem, der neben dir sitzt, Christus sein. Das ist das Ziel. Das Ziel aller Veränderung, die der Heilige Geist in deinem Leben tut, ist, dass irgendwann einmal, vielleicht sogar in deinem Leben, jemand auf dich zustürmt und sagt, endlich, Jesus, jetzt habe ich dich gefunden. Und du wirst sagen, oh Mann. Das meint die Bibel, wenn sie von Gleichgestaltung spricht. Es ist nichts anderes. So werden wir Jesus. Aber was das heißt, erklärt der Paulus hier in dem Brief, und das nimmt mir jedes Mal wieder den Atem. Da kann ich nur staunen. Tief Luft holen. Nur einmal staunen. So, ihr dürft jetzt eine kurze Pause noch machen und dann gehen wir in den Endspurt für heute.